Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Wir haben sie alle. Manche von uns sind sich ganz nah mit ihnen, andere kommen mit denen möglicherweise nicht so gut zurecht und wieder andere, die kennen die noch nicht einmal, vielleicht auch, weil sie schon tot sind. Die Rede ist von unseren Großeltern. Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dreger. Wir wollen heute mehr erfahren darüber, was unsere Großeltern uns über uns selbst erzählen können, was unser Verhältnis mit ihnen ausmacht oder ausmachen kann. Und daher sprechen wir unter anderem mit Moritz. Er hat seinen eigenen Opa systematisch zu dessen Erlebnissen und Taten im Dritten Reich befragt.
Wenn man versteht, womit waren die konfrontiert, wie haben die sich angesichts solcher Herausforderungen verhalten, dann ist man hoffentlich selber auch ein Stück weit sensibilisiert.
Erst aber hören wir von Ashley. Sie hat die eigene Oma in den Urlaub begleitet, in ein Rentnerparadies in Kroatien. Und aus dem Hotel mit 300 älteren Herrschaften hat sie getwittert. Sowas zum Beispiel. Es gibt zweimal am Tag ein Buffet. Die Rentner, die tagsüber nicht mal ein Glas Wasser tragen können, schaufeln sich 4 Kilo Essen problemlos auf den Teller. Ich habe Ashley gefragt, wie es überhaupt dazu kam, dass sie mit ihrer Oma in den Urlaub gefahren ist.
Ganz lustig eigentlich. Meine Oma hat die Reise selbst gebucht und wäre alleine gefahren. Und da wir schon, ich weiß nicht, ich habe 10 Jahren darüber gesprochen, einmal gemeinsam auf Urlaub zu fahren, nur das halt einfach nie passiert, dachte ich mir, warum nicht jetzt?
Okay.
Fahre ich mit meiner Oma auf Urlaub.
Und was hast du dir für Gedanken vorher gemacht? Hattest du Zweifel, ob dieser Urlaub gelingen kann oder habt ihr einfach ein gutes Verhältnis?
Wir haben zum Glück ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich habe mir natürlich so ein paar Sorgen gemacht, weil die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, was meiner Generation einfach sehr, sehr weit entfernt liegt. Wir buchen natürlich alles online und wissen davor natürlich auch sehr, sehr viel Bescheid, wie die Reise genau abläuft, wo wir hinfahren, wie das Hotel ist. Und da war relativ viel von Anfang an einfach ungewiss. Das war so, glaube ich, der Hauptschmerzpunkt an der ganzen Reise.
Mhm. Und wie sah die Reise dann letztendlich aus? Bist du in so einen Bus eingestiegen mit ganz vielen Menschen mit silbernen Haaren? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau so. Wir hatten einen sehr amüsanten Busfahrer, der, ich glaube, lieber Komiker geworden wäre. Und uns die ganze Fahrt über sehr, sehr unterhalten hat. Mit mehr oder weniger guten Witzen.
Okay.
Und mit 65, 70 Rentnern in einem Bus und ich als Fremdkörper dazwischen.
Also da bist du wirklich wie so ins kalte Wasser gesprungen, direkt. Und ihr seid dann durchgebrettert von Österreich nach Kroatien und die Jokes des Busfahrers immer dabei.
Genau. Also ich würde es nicht durchgebrettert nennen. Es hat diese, wir haben doppelt so lange gebraucht, als wenn wir mit einem normalen Auto gefahren wären. Wir haben sehr viele Pausen gemacht.
Ach, okay.
Ja.
Und dann warst du da in einem großen Hotel, wo es wahrscheinlich für alle Geschmäcker alles gab, umringt von älteren Herrschaften. 300 habe ich gesagt. Das sind tatsächlich auch so viele gewesen.
Ja, also dieser ganze Speisesaal war immer komplett voll. Es waren Schlangen am Buffet. Wie man sich das so im Bilderbuch und in schlechten Kabarets eigentlich vorstellt. Die Schlacht am Buffet war mir dann ein sehr, sehr guter Begriff, als ich das plötzlich dann bildlich vor mir gesehen habe.
Das war ein tägliches Happening.
Ja, morgens und abends.
Wie hat man denn auf dich reagiert?
Ich glaube, ich war am Anfang ein sehr, sehr großer Fremdkörper. Ich wurde sehr skeptisch angesehen. Und mit der Zeit gab es dann kurze Diskussionen, was meine Oma mir bezahlt hat, damit ich mit ihr diese Reise mache.
Aber man hat dir nicht abgenommen, dass du aus normaler Nähe dabei bist?
Ja, schwierig. Also ich glaube, das war halt sehr suspekt, dass ich mit meinen 30 Jahren mit meiner Oma 1,5 Wochen lang in Urlaub fahre, in eine Pensionistenortschaft. Aber es war sehr amüsant. Wir haben uns dann mit vielen sehr gut unterhalten. Ich glaube, ich war noch immer ein großer Fremdkörper. Es gab immer sehr, sehr viele Fragen am Anfang zu meinem Job und ob ich überhaupt frei bekommen habe. Und dann natürlich, wie mein Privatleben aussieht. Das war dann der Hauptdiskussionspunkt.
Also man hat sich für dich interessiert und du hast gesagt, es gab sehr viele lustige Situationen. Was kann ich mir da vorstellen?
Ich bin sehr oft von älteren Männern angesprochen worden und auf Drinks eingeladen worden. Als erstes junges Objekt dort.
Mhm.
Es war irgendwas zwischen unangenehm und belustigend.
Ich zitiere mal ganz kurz. Ein alter Mann hat vorgestern jedoch meine Rechnung an der Bar übernommen. 5 Cosmopolitans. Weil, Zitat, es ist so schön, sie anzusehen. So jung, so straff. Und dann du wieder, ich war zu betrunken für Sexismusdiskussionen. Zum Glück war ich betrunkener noch immer schneller. Das war dann so ein Erlebnis.
Genau, das war eines dieser Erlebnisse. Ich habe zum Glück wirklich sehr viele Drinks bekommen. Dadurch war ich auch die Zeit über immer leicht betrunken. Ich nenne es nüchtern mit Schuss. und hatte eine schöne Woche eigentlich.
Und gab es den Moment, wo du das Gefühl hattest, so, ich bin jetzt eine von ihnen?
Nein.
Gab es so Momente mit deiner Oma, die dich da auch überrascht haben? Weil du warst ja, wenn ich das richtig so gelesen habe aus den Threads, eigentlich sehr viel einfach an ihrer Seite und hast Mäuschen gespielt.
Ja, ich glaube, in den ersten Tagen war das so ein bisschen, weil wir beide einfach alleine wohnen, war das für uns beide ein bisschen merkwürdig, die ganze Zeit von einem anderen Menschen umgeben zu sein, auch so nah. Und dann so nach 2-3 Tagen haben wir uns sehr, sehr gut aufeinander eingespielt und sie hat sich mir sehr gegenüber geöffnet. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Thematik, was auch einfach den Zweiten Weltkrieg angeht, dass unsere Generation immer sehr, sehr gerne mit den Großeltern drüber gesprochen hat, nur diese Kriegszeiten einfach immer irgendwo ein Tabuthema waren. Als wir in einem Teenageralter waren, hieß es, ja, das ist ein zu krasses Thema und beschäftige dich damit nicht damit, das war zu gefährlich und das ist zu traurig. Wir möchten dich damit nicht belasten. Und je älter man wurde, umso mehr Menschen aus der Nachkriegszeit sind verstorben, deswegen auch dieser Ansprechpunkt einfach nicht mehr da war. Deswegen ist es auch sehr, sehr spannend, auch mit meiner Oma über ihre Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg einfach zu sprechen.
Und die hat da aufgemacht?
Ja, sehr. Nicht so sehr, was halt dieses ganze große Geschichtliche angeht, was wir eh alle aus Geschichtsbüchern kennen, sondern diese persönlichen Geschichten. Einfach diese Geschichte, dass sie vor allem so im 44er, 45er Jahr sich nicht getraut hat, in die Schule zu gehen. Nicht, weil es einfach die Schule war und dort Menschen, also andere Kinder waren, mit denen sie nicht klarkamen, sondern weil in diesem Klassenraum ganz viele Rohre noch offen auf der Decke waren. Und es halt hieß, bitte, bitte, wenn Bomben fallen, haltet euch von Rohren fern, weil das ist Gas, es bringt euch schneller um. Oder die Geschichte, dass immer wenn es einen Bombenalarm gab, sind die Leute, das ist in Graz, in der Steiermark, und da gibt es in der Mitte von der Stadt gibt's so einen kleinen Hügel, das ist der Schlossberg, und im Schlossberg sind Katakomben. Und da sind natürlich, bei Bombenalarm sind dort immer alle hingelaufen. Und jedes Mal, wenn halt Leute reingelaufen sind, sind Leute zerquetscht und zertrampelt worden. Bis ihre Familie dann irgendwann gesagt hat, nein, wir bleiben lieber zu Hause, weil zu Hause sterben wir wenigstens gemeinsam, als dort in dem Bunker eventuell getrennt.
Hattest du diese Gespräche, die ja auch dann wahrscheinlich sehr intensiv sind, nur mit deiner Oma oder gab es dann sozusagen einen Tisch und vielleicht warst du auch so ein bisschen der Anlass, dass sich da mehrere Leute dann nochmal die Vergangenheit gemeinsam angeschaut haben?
Nein, leider nicht. Das waren so Balkongespräche mit meiner Oma bei einer Flasche Wein. Mit den anderen Rentnern war eher so die Thematik Asylanten ganz groß und die Angst davor, die sie hatten. Und da ich selber in der Flüchtlingshilfe gearbeitet habe, habe ich da, glaube ich, auch so ein paar Türen öffnen können.
Da wurdest du dann befragt quasi.
Genau.
Hat sich dein Verhältnis zu deiner Oma durch diese Reise grundsätzlich verändert?
Ich glaube, wir sind noch ein bisschen enger geworden, als es davor schon war. Ich habe meine Oma davor alle 2 Wochen 2 bis 3 Mal angerufen circa. Mittlerweile rufe ich sie mindestens 2 Mal die Woche an. Wenn sie Zeit hat zu telefonieren, weil meine Oma ist nach wie vor sehr viel unterwegs.
Du hast immer sehr viele witzige Bemerkungen gemacht, zum Beispiel auch, ich weiß jetzt, warum die Pensionisten, also Rentner, so eine Aversion gegen Tauben haben. Die sind genauso frech und futtergierig wie sie. würdest du sagen, dass du auch in dieser Zeit sowas wie ein grundlegendes anderes Verständnis für auch die normalen Probleme von älteren Menschen bekommen hast?
Natürlich, ich glaube, das hatte ich davor auch schon, dass man sich halt so ein bisschen über andere Generationen lustig macht, das beruht ja auf Gegenseite. Die Alten machen sich immer über die jungen Generationen ein bisschen lustig und andersrum. Das ist eh so ein Ding, was wir auch in Familien immer haben und ich glaube, auch jeder kennt. Aber ich glaube, es ist schon einfach gut, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu sehen, dass jeder Mensch seine eigene Geschichte hat und seine eigenen Sorgen und Probleme, die er einfach mit sich rumträgt. Und manchmal einfach Leute so reagieren, wie sie reagieren, weil sie einfach eine gewisse Vorgeschichte haben, von der wir nichts wissen.
Du planst ja schon den nächsten Urlaub mit deiner Oma. Warum sollten wir alle häufiger mal mit Oma oder Opa in Urlaub fahren?
Um Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich glaube, Zeit ist so ein Ding, was wir alle nie genug haben werden. Und wir merken immer erst, wie wenig Zeit wir hatten, wenn wir ja keine Zeit mehr haben, die wir mit ihnen verbringen können. Also ab in Urlaub mit den Großeltern.
Sagt Ashley Winkler, die darf es sagen, weil die hat gerade erst Urlaub mit ihrer Oma gemacht und plant schon den nächsten.
Deutschlandfunk Nova.
Ashley, wir haben es gerade gehört, ist mit ihrer Oma ganz dicke. Jeder hat da so seine eigene Beziehung zu Oma oder Opa. Corinna Onn ist Familiensoziologin und forscht an der Uni Vechta über die Beziehung, die wir zu unseren Großeltern haben.
Wenn wir sie noch haben, sind sie die Verbindung zur Familiengeschichte. Die Eltern sind da, die verbucht man so als Erzieher, Erzieherin, die sind eben für mich da. Und die Großeltern sind diejenigen, die mir erklären können, warum Mama oder Papa sich so benehmen, wie sie sich benehmen, denen man eher glaubt, dass früher das Leben anders war. Also so einen Hintergrund liefern sie für das eigene Verständnis der eigenen Familie.
Ganz oft haben die Großeltern dabei vor allem so eine Art Ratgeberfunktion. Also man fragt auch gerne mal die Oma oder den Opa nach Tipps für das eigene Leben. Allerdings, und das kenne ich auch von vielen Freundinnen von mir, ist man ja nicht immer so ganz einer Meinung mit seinen Großeltern. Zum Beispiel möglicherweise was Politik oder sowas angeht. Da gibt es dann auch schon viel Konfliktpotenzial.
Man hat die Konflikte, man weiß, worüber man mit den Großeltern nicht sprechen kann. Und das lässt man aus. Oder wenn man sich mit ihnen gestritten hat, dann besucht man sie halt eine Weile nicht. Man lernt als junger Erwachsener, dass es Themenbereiche gibt, die mit den Großeltern gar nicht gehen. Das hat irgendwie keinen Einfluss auf die Beziehung. Und das erklären wir so, dass die jungen Leute ausweichen. Also da ist ein Themenfeld, wo man mit den Großeltern nicht drüber reden kann, wo die Meinungen so unterschiedlich sind, dass man einfach nicht klarkommt. Dann weichen die Jugendlichen aus. Reden mit dem Thema nicht mehr mit den Großeltern. Und wenn die Großeltern wieder anfangen, gehen die Jugendlichen aus dem Weg. Und kommen dann mit den Themen, wo die Jugendlichen denken, dass die Großeltern wieder helfen können, zurück. Also so nachhaltige Brüche scheint es nur in Filmen zu geben.
Also soweit, dass es dann zum Kontaktabbruch kommt, wegen ein paar Meinungsverschiedenheiten mit Oma oder Opa, geht es dann meistens doch nicht, erfahren wir von Corinna Onn, die in ihrer Forschung auch festgestellt hat, dass man mit der Oma oft eine viel engere Beziehung hat als mit dem Opa.
Also die heutigen Großmütter sind ja in der Regel fit, aktiv, deutlich fitter als noch die Großmütter vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Und die können mit den Enkeln eine ganze Menge machen. Also da nähern die sich in den Interessenlagen auch und auch in dem Verständnis für die Enkel aus der Großmuttersicht. Der Großvater hat eigentlich keine wichtige Rolle. Und wenn Sie an heute denken, dann passt die Oma auf die Kinder auf. Opa macht manchmal auch was und er geht spielen oder geht auf den Rummelplatz oder sonst was. Aber in der Regel erscheint er gar nicht so. Selbst wenn es sehr viele Großväter gibt, die sich um die Kinder kümmern. Statistisch und relevant sind diese wenigen nicht.
Sagt zumindest die Forschung, dass die Oma für uns Kinder mehr eine Rolle spielt. Und auch vielleicht später, wenn wir erwachsen sind. Einfluss darauf, wie die Beziehung zu unseren Großeltern aussieht, haben natürlich letztendlich auch unsere eigenen Eltern.
Enkel sind in dieser Deutungsmacht. Sie entscheiden, was sie mit ihren Großeltern anfangen wollen. Und ein bisschen gesteuert wird es nur in der Phase, bis sie so 12, 13 sind, von den eigenen Eltern. Also wenn die den Kontakt abbrechen, ist es natürlich schwierig, ne? Weil die ja dann über ihre eigenen Kinder mehr entscheiden können. Wenn die Kinder erwachsener werden, spielen die Großeltern wieder eine Rolle. Also wir haben auch in unseren Interviews Großeltern gehabt, die das Aufwachsen ihrer Enkel überhaupt gar nicht mitgekriegt haben, weil es eben Stress gab mit den eigenen Kindern. Und wo die Enkel dann beschlossen haben, jetzt will ich aber wissen, was ist mit meiner Familie, jetzt will ich mal gucken. Und wir haben Studenten in den Anfangssemestern gehabt, die da das erste Mal Kontakt zu den Großeltern gesucht haben. Und die haben das auch hingekriegt. Und das erklären wir dann familiensoziologisch eben so, dass dort die Hintergründe geliefert werden, um die eigene Familiengeschichte verstehen zu können.
Corinna Onn ist Familiensoziologin und forscht an der Uni Vechta zu der Beziehung, die wir zu unseren Großeltern haben.
Deutschlandfunk Nova.
Moritz Pfeiffer, der hat etwas gemacht, was manche von uns vielleicht verpasst haben oder andere sich bisher einfach vielleicht noch nicht getraut haben. Er hat seinen Großvater mal so richtig ausgefragt. Und zwar über dessen Vergangenheit im Dritten Reich. Moritz selbst ist so Mitte 30, Historiker und Journalist. Er hat dieser Erinnerung und Erzählung seines Opas dann später noch eine Art Faktencheck unterzogen. Und am Ende kam daraus unter anderem ein Buch, Mein Großvater im Krieg. Ich wollte zunächst von Moritz wissen, wie sein Verhältnis zu seinem mittlerweile verstorbenen Großvater denn war.
Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis allgemein in der Familie mit den Großeltern. Wir haben immer viel geredet. Die Großeltern haben viel auf uns Enkel aufgepasst. Also wirklich eine sehr innige Beziehung. Wir haben Reisen mit ihnen unternommen. Sie haben uns auch extra an Orte geführt, die für sie wichtig waren aus der Vergangenheit. Und das Verhältnis war sehr gut.
Also Sie haben auch ganz aktiv Ihre Vergangenheit, Ihr Leben mit euch teilen wollen.
Ja, kann man so sagen. Also Sie haben immer wieder gerne die Orte besucht, die sie auch in dieser Zeit gesehen haben, aber natürlich auch viele andere Orte, die sie danach erst kennengelernt haben. Aber die haben sie uns gerne gezeigt, ja.
Und dann war es ja fast schon was Natürliches, dass du dann auch nochmal ganz speziell nach der Zeit im Dritten Reich gefragt hast und welche Rolle dein Großvater dort gespielt hat. Oder hattest du eine ganz spezielle Absicht, als du das getan hast?
Nee, eigentlich nicht. Ich wollte das einfach mal für uns als Familie festhalten und habe da so Erinnerungsinterviews mit ihm geführt. Das heißt, ich habe mich einfach mit ihm getroffen. Das waren insgesamt, ich glaube, 10 Sitzungen, wo ich dann auch das Diktiergerät laufen hatte. Und da hat er erzählt, ich habe ihn ausgefragt. Er hat erzählt, wie er das erzählen wollte. Und dadurch ist erstmal einfach so eine Art Werk entstanden, was das einfach ganz unvoreingenommen einfach mal festhalten sollte. Mhm. Der Faktencheck, der kam dann eigentlich erst später, weil er hat natürlich viele Sachen erzählt, wo ich dachte, okay, kann das jetzt so sein? Ist es vielleicht, das habe ich jetzt aber zum Beispiel in der Schule anders gelernt, oder er hat sich auch in sich widersprochen in seinen Erzählungen, oder er hat teilweise dann auch gesagt, okay, darüber möchte ich jetzt nicht so viel reden. Und dann bin ich halt hergegangen und habe gesagt, okay, jetzt gucke ich mal in Archiven, jetzt gucke ich mal in alten Familienordnern, jetzt gucke ich mal auf dem Speicher, was ich alles an zeitgenössischen Dokumenten und Quellen finden kann, um diese Erzählungen auch ja einmal zu checken, aber auch um natürlich weitere Informationen zu bekommen.
Zu diesem Faktencheck kommen wir gleich. Ich würde gerne einfach nochmal wissen, damit wir uns auch alle ein bisschen besser vorstellen können, worüber ihr da geredet habt. Dein Opa hat Anfang der 40er Jahre auf Seiten der Wehrmacht in Russland gekämpft. Was hat er dir aus der ganzen Zeit erzählt?
Also jetzt speziell aus Russland hat er wenig erzählt, vor allen Dingen keine konkreten Kriegserlebnisse im Sinne von Kampfhandlungen. Also da gab es nur eine einzige Episode, kann man eigentlich sagen, von der er erzählt hat. Und ansonsten war sein Vormarsch, den er erzählt hat, sehr schnell. Aber das ist auch ein bekanntes Phänomen. Also das ist bei vielen, vielen Erinnerungsinterviews mit ehemaligen Wehrmachtssoldaten festgestellt worden, dass die sich an ganz konkrete, an diese existenziellen Sachen kämpfen, töten, selber Angst vor Verwundungen, sterben, Verwundungen von Kameraden nur schwer erinnern mögen oder das zumindest schwer in Worte fassen können.
Und es klang so, du hast gesagt, du hast Erinnerungsinterviews geführt, als hättest du ihm den Raum gelassen, ihm die Wahl in der Situation zu entscheiden, was er da tatsächlich formuliert und was nicht. Und hast da nicht großartig nachgebohrt.
Ich habe ihn mal erzählen lassen, wie er es erzählen wollte, weil ich wollte auch nicht ihn unterbrechen oder dann an manchen Stellen zu sehr nachbohren und dann beendet er am Ende vielleicht das ganze Interview und möchte nicht mehr mit mir sprechen. Aber ich habe natürlich schon auch mit vielen Fragen habe ich das versucht zu steuern. Es war so eine Mischung aus erzählen lassen und ja auch aktiv nachfragen.
Mhm. Und was hat der Faktencheck dann später für dich ergänzend noch zutage gefördert, was die Aussagen deines Großvaters anging?
Also eine große Neuerung, die uns in der Familie nicht bekannt war, war, dass meine Großmutter Mitglied war in der NSDAP. Das haben sie immer ganz aktiv geleugnet, haben gesagt, keiner war Mitglied in der NSDAP. Was den Krieg angeht, hat er an vielen Stellen gesagt, ach, in dem Frontabschnitt war gar nichts, war überhaupt nicht so schlimm. Da konnte ich durchs Kriegstagebuch halt einfach nachweisen, da waren ganz schwere Kämpfe, da ist konkret auch seine Einheit und seine Kameraden dezimiert worden. In der Sowjetunion sind ja sehr viele sowjetische Kriegsgefangene durch die deutsche Wehrmacht ums Leben gekommen. Wenn ich da gefragt habe, hat eure Einheit denn auch solche Kriegsgefangenen gemacht, hat er gesagt, nee, das war bei uns gar nicht. Und in den Akten stand dann, dass da Abertausende durch seine Einheit auch in Kriegsgefangenschaft geraten sind. Da kamen manche Sachen dann doch näher an die Familiengeschichte ran, die man sonst ja vielleicht eher fernhält oder auch, wenn die Großeltern erzählen, ja, da war nichts, dass man das auch gerne annimmt.
Mhm. Das ist ja auch eine Frage, die wirklich viele Leute beschäftigt. Waren meine Großeltern Nazis im Prinzip? Welche Rolle haben sie im Holocaust gespielt und jetzt speziell bei deinem Opa natürlich noch die Teilhabe an so einem Vernichtungskrieg? Was hat denn das mit dir gemacht, diese Informationen dann Stück für Stück zu bekommen?
Es war nie mein Ansatz und mein Ziel, dieses gute Verhältnis, was wir hatten, in Frage zu stellen. Es ging mir auch nie darum, ihn zu verurteilen. Ich wollte aber gleichzeitig auch nicht sagen von vornherein, ja, mein Opa war kein Nazi, da ist gar nichts gewesen. Also ich wollte echt ergebnisoffen einfach da rangehen und gucken, was hat er denn gemacht und auch wie erinnert er sich dann später daran, was erzählt er. Und ja, was hat es mit mir gemacht? Also es hat meine Liebe zu ihm jetzt nicht in Frage gestellt. Also es hat meine Gefühle zu ihm nicht in Frage gestellt, weil Ich denke, das ist auch schwierig, sich herauszunehmen, zu sagen, in der vergleichbaren Situation hätte man ganz anders gehandelt. Also das ist natürlich spekulativ und die Fragestellung bringt auch nichts, aber ich wollte auf keinen Fall von einem hohen Ross herunter irgendwie moralisieren.
Mhm. Wenn du jetzt diese Beispiele genannt hast, dann klang das immer so, als hätte er grundsätzlich die Härten rausgenommen, also auch was ihn selber betraf. War das ein Stück weit so oder wie erklärst du dir, dass da einfach auch Sachen nicht gestimmt haben?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch Forschungen, die sagen, Menschen allgemein verändern permanent ihre Vergangenheit, um damit leben zu können. Wenn es sich um schwierige Erinnerungen handelt, dann natürlich noch viel mehr. Das will ich ihm gar nicht vorwerfen, weil ich glaube, dass das ein Stück weit auch ein menschliches Verhalten ist. Und ich persönlich würde sagen, ich habe durch diese Beschäftigung mit der Vergangenheit meiner Großeltern auch viel darüber gelernt, ja, über psychologische Verhaltensweisen und wie sich Menschen verhalten und bin dadurch auch ein Stück weit sensibilisiert worden für mein eigenes Verhalten. Also gerade, wenn man jetzt mal das Beispiel Holocaust nimmt, da haben sie immer gesagt, wir wussten gar nichts. Aber ich konnte nachweisen, dass sie doch einiges gewusst haben und ich habe es mir so erklärt, dass sie genug gewusst haben, um zu wissen, nicht noch mehr wissen zu wollen. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, das funktioniert heutzutage noch haargenau gleich. Die Beispiele, über die wir da reden, das sind andere und die sind Gott sei Dank vielleicht weniger blutrünstig und ich will jetzt auch nicht den Holocaust bagatellisieren oder so, überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber wenn wir heute über andere Themen, Beispiel Klimawandel oder andere Ungerechtigkeiten in der Welt, wir wissen das genauso, wir wissen das ganz genauso, nur wir schieben es halt auch weg. Und das ist zutiefst menschlich, glaube ich. Was nicht heißt, dass man da was gegen machen sollte. Also es soll keine Entschuldigung sein, auf keinen Fall. Ich glaube, wenn man sich eben so, das war auch ein Ansatz von mir, warum ich das gemacht habe. Ich wollte, man liest es in der Schule oder im Studium oder einfach mal in der Gesellschaft, liest man natürlich über diese Zeit, aber ich wollte das irgendwie grundlegender begreifen, also auch emotionaler begreifen, indem man hergeht und sich mit dem beschäftigt, was Leute, mit denen man sehr eng verbunden ist und von denen man ja viele Eigenschaften auch übernommen hat und denen man sehr ähnlich ist, wenn man versteht, womit waren die konfrontiert, wie haben die sich verhalten, wie haben die sich angesichts solcher Herausforderungen verhalten, dann ist man hoffentlich selber auch ein Stück weit sensibilisiert.
Wie hat denn dein Opa letztendlich auf deine Recherchen reagiert?
Anfangs hat er, glaube ich, gedacht, das wird nicht so nah an ihn herangehen, wie es dann letztlich wurde. Also er hat sich sehr viel mehr geöffnet und sehr viel mehr öffnen müssen, als er das anfangs wahrscheinlich geplant hat. Wir haben dann teilweise auch sehr offen gesprochen und dann hat er auch teilweise natürlich mitbekommen, wie ich manche Dinge sehe. Und also eine ganz typische Reaktion, er war erstmal geschockt, dann hat er lange Zeit drüber nachgedacht und dann hat er gesagt, ja, ich muss einräumen, da ist was Wahres dran. Das ist eigentlich eine ganz typische Reaktion gewesen. Letztlich das Buch hat er, oder diese Arbeit, die ich ja zunächst geschrieben hatte, das war meine Magisterarbeit, das hat er nicht lesen können, weil er da vorgestorben ist. Also da habe ich keine Reaktion von ihm.
Würdest du den anderen Leuten empfehlen, sich auch so intensiv mit der Vergangenheit ihrer Großeltern auseinanderzusetzen?
Es ist schwierig, weil es in jeder Familie anders ist. Also in jeder Familie ist ja die Konfliktkultur eine andere. Manche werden da sehr offen drüber sprechen können, werden vielleicht solche Debatten führen können. In anderen wird das mit Sicherheit nicht möglich sein. Das heißt, jeder muss das für sich herausfinden. Ich glaube eben, dass man sehr viel emotionaler an Sachen herangeht, auf einer tieferen, emotionaleren Ebene eben begreift, wie sich Menschen verhalten haben. Deswegen würde ich es empfehlen. Es ist aber eben nicht immer möglich.
Der Historiker und Journalist Moritz Pfeiffer.
Deutschlandfunk Nova.
Unsere Großeltern, die sehen mit großer Sicherheit alle wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich aus und sind wahrscheinlich auch ziemlich unterschiedlich. Was für ein Bild aber wird medial von Menschen in der Großelterngeneration produziert? Und was macht das mit uns? Eva-Maria Kessler ist Professorin an der Medical School Berlin im Bereich Gerontopsychologie. Sie erforscht also die seelischen Prozesse im Alter und rund um das Altern. Sie hat zu den Stereotypen von alten Menschen in den Medien geforscht. Und ich habe sie gefragt, ja, was ihr für Bilder dabei begegnet sind.
Ja, also erstmal muss man sagen, dass ältere Menschen in Medien gemessen an ihrem tatsächlichen Vorkommen, weil das sind schon etwa 30% im Moment, 60 plus immer noch erstmal auch sehr unterrepräsentiert sind. Und wenn es dann um die Art und Weise der Darstellung von Alter geht, dann hängt es wiederum stark davon ab, ob wir uns jetzt mal so Unterhaltungsmedien, also ich sag mal Fernsehserien oder Werbung anschauen oder ob wir uns Zeitungen oder Nachrichtensendungen anschauen. In Fernsehserien und in der Werbung, da haben wir gefunden, dass ältere Menschen in der Regel als äußerst attraktiv, körperlich vital und sozial aktiv dargestellt werden, oft noch als berufstätig. Mhm. Und im Gegensatz dazu sieht man in den Zeitungen eher so gebrechliche ältere Menschen. Und da geht es den Medienschaffenden dann häufig darum, eher so negative Botschaften zu vermitteln. Also die Fotos sind ja oft dann auch so untertitelt mit schlimmen Wörtern wie Überalterung der Gesellschaft oder Rentnerschwemme oder grauer Tsunami. Es ist aber auch immer mehr so, dass auch so außergewöhnliche Ältere dargestellt werden, die so gar nicht unserem stereotypen negativen Bild entsprechen. Also zum Beispiel ein Mann, der mit 86 noch seinen Masterabschluss macht. Oder die 92-jährige Marathonläuferin oder sowas. Ja, also diese Ausnahmen von der Regel, auch die werden, wenn es um konkrete Ältere geht, auch häufig in den Medien mittlerweile porträtiert.
Mhm. Was macht denn diese verkürzte und extreme Mediendarstellung mit uns?
Ja, also diese negativen Altersbilder, ich sag mal senil, gebrechlich, pflegebedürftig, das verstärkt natürlich unser ohnehin schon negatives Bild über das Altern in unseren Köpfen. Diese positiven Darstellungen von den aktiven Alten, die bieten natürlich erstmal auch die Chance, dass sich unser einseitig negatives Denken auch aufweicht und dass sich unser Bild über das Alter auch verändert. Dass wir im besten Fall auch mehr die Potenziale des Alters erkennen. Und wenn wir das tun, dann treten wir natürlich auch als jüngere Menschen auch anders mit älteren Menschen in Kontakt. Ja, dann reden wir vielleicht nicht mit denen wie mit kleinen Kindern oder über ihre Wehwehchen, über das Wetter oder wie das Essen geschmeckt hat. Das beobachtet man nämlich häufig. Sondern dann sprechen wir vielleicht auch ältere Menschen in den Dingen an, die sie ausmachen, die sie können. Dann sprechen wir sie vielleicht auch auf ihre Lebenserfahrung an. Und das bereichert uns natürlich dann auch wiederum.
Kommen wir mal zu der Beziehung zwischen Großeltern und Enkelkindern. Die beschäftigt uns heute nämlich. Die wird in den Medien häufig sehr harmonisch, fast so ein bisschen verschwörerisch, teamhaft dargestellt. Dabei gibt es ja häufig auch Missverständnisse, Reibungspunkte, da bieten sich ja einige an. Wie erklären Sie sich diese Erwartung, die da geschaffen wird, an so ein harmonisches Bild auch?
Ja, also gut, zum einen muss man natürlich sagen, dass die Beziehung zwischen Großeltern und ihren Enkelkindern durchschnittlich betrachtet tatsächlich eine relativ harmonische Beziehungsform ist. Angrenzende Generation, also zwischen Eltern und ihren Kindern, ja, das ist eine Beziehungsform, die eigentlich im Durchschnitt stärker von Ambivalenzen und Konflikten geprägt ist.
Also stimmt das Bild?
Es stimmt für viele ältere bzw. jüngere Menschen. Das ist natürlich aber nicht immer so der Fall.
Weil wahrscheinlich das mit den Großeltern auch ein gesundes Maß an Nähe und Distanz bietet.
Richtig, ganz genau, ganz genau. Dazu kommt natürlich auch, dass Großeltern heute auch mehr freie Zeit für ihre Enkelkinder haben, bessere körperliche, bessere kognitive Ressourcen, sodass es da viele Potenziale auch gibt für eine positive Beziehungsform. Gleichzeitig will ich aber auch noch eins ergänzen, dass neben diesem harmonischen Bild über die Alt-Jung-Beziehung in den Medien aber auch häufig das Thema des Generationenkonfliktes auftritt. Da sehen wir auch nochmal so diese Zweiteilung dieses Altersbildes in positiv versus negativ. Immer nur dieses Extreme.
Mhm. Abschließend noch die Frage, Sie sagen auch, man soll sich mehr mit seinen Großeltern beschäftigen. Generell soll man mehr Zeit mit alten Menschen verbringen. Warum ist das so?
Ja, also ich denke, erstmal muss man sagen, dass unsere Gesellschaft noch so strukturiert ist, dass die Generationen ja außerhalb der Familie sehr wenig Kontakt miteinander haben. Da kann sich ja jeder für sich auch mal selber überlegen, ne, als irgendwie junger Mensch, wie viel alte Freunde, alte Freundinnen hat man beispielsweise. Das sind oft wenige. Das hat was damit zu tun, dass die Lebenswelten der verschiedenen Generationen oft wenig miteinander zu tun haben. Aber der Kontakt zur alten Generation ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil wir in vielerlei Hinsicht was dazu lernen können.
Sagt die Gerontopsychologin Eva-Marie Kessler. Ab 21 der Podcast zu unseren Großeltern. Und wenn es sie noch gibt, vielleicht ruft ihr die mal wieder an.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Almeria. Dumm gelaufen ist die illegale Entsorgung eines Kühlschranks für einen Umweltsünder in Südspanien. Der Mann hatte das alte Gerät über eine Klippe, einen Abhang hinuntergeworfen, um es illegal in der Natur zu entsorgen. Der Fehler? Ein von einem Freund gedrehter Clip von der Tat, in dem die Männer lachend "Recyceln, lass uns recyceln" rufen, wurde in sozialen Netzwerken von der Polizei entdeckt. Die twitterte das Video, machte den Übeltäter ausfindig und führte ihn auf kuriose Weise vor. Der Spanier und sein Freund mussten das schwere Kühlgerät den Abhang wieder hinaufschleppen und sich dabei ebenfalls filmen lassen. Damit aber nicht genug. Mario, so der Name des Mannes, verlor wegen der Aktion prompt seinen Job. Zudem droht ihm eine Geldstrafe von zwischen 900 und 45.000 Euro, wie die lokale Zeitung Diario de Almería berichtete. Zu seiner Verteidigung meinte Mario, er habe gedacht, dass es sich um eine Müllkippe handle, weil an dem Abhang noch mehr Abfälle gelegen hätten.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.